Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, guten Tag. SUVs und Kreuzfahrtschiffe können bestimmt eine ganze Menge, aber die Umwelt retten können die nicht. Sieht nur manchmal in der Fernsehwerbung so aus. Da werden einer Studie zufolge sehr viele klimaschädliche Produkte beworben und zwar dann auch noch gerne so, als könnten Schiffe Photosynthese betreiben. Unter anderem darüber sprechen wir heute und machen etwas, das im Radio jetzt nicht so richtig oft gemacht wird. Wir gucken uns Fotos an, sprechen über die Arbeit von Fotojournalistinnen und Journalisten hier bei Medias Res. Die Pressefreiheit ist kein Schönwettergrundrecht. Das ist ein Zitat vom Chef des Deutschen Journalistenverbands. Und dieser Satz hätte schon gut gepasst zum vergangenen Freitag, zum Tag der Pressefreiheit. Er passt aber vielleicht noch besser zum gestrigen Sonntag. Der Satz bezieht sich nämlich auf eine Entscheidung der israelischen Regierung von gestern. Der Fernsehsender Al Jazeera, der vom Emirat Katar finanziert wird, darf in Israel nicht mehr tätig sein und nicht mehr senden, sowohl was das englische als auch das arabische Programm angeht. Darüber habe ich vor 2 Stunden gesprochen mit unserem Israel-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler, der mir erzählt hat, ob Al Jazeera noch zu empfangen ist.
Also ich habe es gerade nochmal überprüft, man kann es doch empfangen, online zum Beispiel ist das noch zugänglich, auch über Mobiltelefone und so weiter. Der Fernsehsender läuft auch noch, aber es gibt hier aus Israel sozusagen keinen Sendebetrieb mehr. Gestern gab es eine Razzia, da wurde auch Equipment beschlagnahmt in Jerusalem im Büro von Al Jazeera. Also die Kollegen können dort nicht mehr arbeiten, können nicht mehr senden und das ist natürlich ein großer Eingriff.
Warum hat die israelische Regierung das so entschieden?
Naja, es gibt schon immer sozusagen auch eine Kampagne gegen Al Jazeera. Da wird davon gesprochen, das sei ein Sprachrohr der Hamas. Da geht es natürlich auch darum, dass dieser Sender aus Katar kommt und aus Katar wird auch zum Teil die Hamas oder wurde zum Teil auch die Hamas finanziert. Die Hamas-Führung ist zum Teil in Katar ansässig. Deswegen wird es vermutet, dass es da Verbindungen gibt. Und dann passt natürlich der israelischen Regierung auch die Berichterstattung, die von Al Jazeera kommt, nicht. Das ist ein Sender, der gerade im englischsprachigen Programm auch immer wieder sozusagen dem Westen zeigt, was in Gaza passiert. Das ist eine Sichtweise, die sehr von den palästinensischen Opfern geprägt ist. In arabischen Programmen, so hört man, ist das Programm noch ein bisschen härter und da gibt es härtere Töne noch gegenüber Israel. Aber das ist eben eine Berichterstattung, die Israel offenbar auch nicht will und deswegen war die Berichterstattung von Al Jazeera auch Israel ein Dorn im Auge. Das hat auch dazu geführt, so mutmaßt man zumindest, dass auch Kollegen, die aus dem Gazastreifen für Al Jazeera berichten, immer wieder ins Fadenkreuz geraten sind. Da gab es auch tote Kollegen von Al Jazeera, die für diesen Sender gearbeitet haben. Und das ist schon ein großer Schlag, wenn jetzt eben das Büro hier auch in Israel noch geschlossen wird.
Sie haben es schon gesagt, dass Israels Regierung Al Jazeera immer wieder als Sprachrohr der Hamas darstellt. Ist das denn so?
Also Sprachrohr der Hamas in dem Sinne, dass die Sichtweise mit Blick auf die Opfer des Krieges im Gazastreifen, die palästinensischen Opfer des Krieges im Gazastreifen, überwiegt. Das ist eindeutig so und das ist natürlich auch etwas, was zur Stimmung bei Palästinensern oder arabisch sprechenden Israelis auch beiträgt. Denn dort sieht man dann eben nicht die Sichtweise, die Israel verbreiten will, zum Beispiel über die israelischen Streitkräfte, sondern man sieht eben das Bild der Menschen, des Leidens der Menschen im Gazastreifen, die dort leben. Da wird auch wenig darüber berichtet, natürlich, was am 7. Oktober passiert ist, nämlich vom Terrorangriff der Hamas. Das ist natürlich auch eine Einseitigkeit, die dem Sender immer wieder vorgeworfen ist. Es gibt hier eine Umfrage, die vor kurzem veröffentlicht wurde, die gesagt hat, dass etwa 80% der arabischsprachigen Israelis und auch der Palästinenser, zum Beispiel im Westjordanland, nicht wissen oder keine Bilder gesehen haben vom Terrorangriff der Hamas und von dem, was da passiert ist. Und das liegt eben auch daran, dass in dem Sender, der dort am meisten geschaut wird, nämlich Al Jazeera, diese Bilder nicht gezeigt werden.
Aber ist es denn so, dass Al Jazeera jetzt eigentlich komplett verschwinden wird? Ich meine, Sie haben gesagt, es ist noch zu sehen. Oder kann man das nicht einfach von aus dem Internet sich ziehen? Oder ist das Entscheidende, dass die halt in Israel selbst nicht mehr berichten können?
Genau, das ist erstmal das Erste, dass die Kollegen, die hier arbeiten, aus Israel nicht mehr berichten können, dass auch Schalten zum Beispiel mit den Korrespondenten hier nicht mehr stattfinden können. Auf der anderen Seite läuft der Senderbetrieb, der in Doha stattfindet, natürlich weiter. Da wird es weiter Berichterstattung geben. Man muss mal sehen, wie die Arbeit dann aus dem Gazastreifen noch gelingt, ob da noch Schalten möglich sind. Aber natürlich, wer will, der hat die Möglichkeit, weiterhin Al Jazeera zu gucken, über Satelliten, die nicht geblockt sind zum Beispiel, oder auch über das Internet mit dem VPN-Client. Da kann man sich das Programm weiterhin angucken und insofern ist das keine komplette Blockade des Programms, aber eine große Einschränkung der Arbeit dieses Senders. der übrigens immer wieder auch natürlich insofern Sprachrohr der Hamas war, weil er auch die Verlautbarung und Propagandamaterialien der Hamas im Unterschied zu israelischen Medien und Fernsehsendern immer wieder veröffentlicht hat.
Andererseits, Sie haben es ja auch schon angesprochen, ist Al Jazeera im Gazastreifen sehr stark vertreten. Westliche Medien sind da überhaupt nicht mit eigenen Leuten. Ist denn da in irgendeiner Weise, wird sich das auch auswirken auf die Präsenz im Gazastreifen, weil ja Israel da durchaus auch zumindest begrenzte Mittel hat?
Also es gibt Kollegen von Al Jazeera, die sind gestorben bei Luftangriffen. Es gibt den Büroleiter von Al Jazeera, der schwer verletzt das Gebiet verlassen musste. Seine Familie, da gab es viele Opfer auch. Also das ist ein großes Problem natürlich für die Arbeit dieses Senders aus dem Gazastreifen. Auf der anderen Seite, und das gilt auch für unsere Berichterstattung hier, sind wir natürlich darauf angewiesen, auf die Arbeit von arabischsprachigen Menschen, die im Gazastreifen leben, Journalisten, die von dort berichten, die uns Bilder zeigen, die uns Bilder schicken und auch O-Töne schicken, die wir dann verwenden, die uns auch Informationen liefern. Insofern ist das schon eine Einschränkung, aber es ist jetzt nicht so, dass im Gazastreifen die israelischen Truppen jetzt Al Jazeera blockieren würden. Die Arbeit ist dort für Journalisten ohnehin sehr, sehr schwierig, für westliche Journalisten unmöglich. Die kommen eigentlich nur rein, wenn sie embedded sind mit den israelischen Truppen. Und deswegen sind zum Beispiel auch wir eben auf die Arbeit von palästinensischen Kollegen, die dort arbeiten, angewiesen. Und die haben es da schwer, für die ist das da auch sehr, sehr gefährlich.
Die Einschätzung unseres Israel-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Wenn wir uns ein Bild machen wollen von der Welt, dann brauchen wir dafür überhaupt erstmal Bilder. Und falls wir solche Bilder nicht selbst eingesammelt haben in der großen, weiten Welt, dann liefern uns zum Beispiel Fotojournalistinnen und Journalisten diese Bilder. Das heißt, es ist ein wichtiger Job, allerdings auch einer, der sich finanziell oft nicht wirklich lohnt. Das ist etwas, das auch die Menschen umtreibt hinter der GAF, der Galerie für Fotografie in Hannover. Und gerade deshalb ist es ihnen umso wichtiger, einen Raum zu bieten für die großen Bilder aus unserer Vergangenheit und der Gegenwart.
Die allererste Ausstellung, die wir hier in der GAF gemacht haben, war eine Ausstellung vom russischen Kriegsfotografen Jewgeni Kadee.
Rolf Nobel steht vor einem Schwarz-Weiß-Foto von 1941. Mitten im Zweiten Weltkrieg hat Jewgeni Kadee ein Rentier auf einer Bergkuppe fotografiert. Rechts am Himmel fliegt ein Geschwader Jagdflugzeuge ins Bild. Links am Horizont explodiert eine Bombe. Poesie im Grauen, ein starkes Foto, sagt der Leiter der Galerie.
Ein gutes Pressefoto hat unterschiedliche Kriterien. Das ist ein komisches Foto, ein überraschendes Foto ist ein gutes Pressefoto. Ein Foto, was genau den Moment eines Ablaufes zeigt.
Rund 90 Ausstellungen gab es in den letzten 10 Jahren in der GAF. 100 Fotos zeigt die Galerie, die in einer früheren Eisfabrik in Hannover liegt, zum Jubiläum. Darunter sind das Pulitzer-Preis-Foto von Anja Niedringhaus, ein amerikanischer GI im Irakkrieg in einer zerstörten Häuserflucht, eine GI-Spielzeugfigur als Maskottchen auf dem Rücken. Eindrucksvoll ist auch das Foto zu den Protesten im Hambacher Forst von Daniel Chartin, Absolvent der Hochschule Hannover, der gerade für ein Foto mit dem World Press Photo Award ausgezeichnet wurde. Wichtige Themen, doch gefragt seien heute auch andere Stoffe, sagt der emeritierte Fotoprofessor Rolf Nobel, der als Fotograf weiterarbeitet.
Wir stellen fest, dass in den Zeitungen immer mehr ein visuelles Umfeld geschaffen wird, was sich gut mit den Werbeanzeigen in den Blättern verträgt. Also eher leichtere Geschichten. Die Zeitschriften, Bildredakteure beklagen auch immer, dass es gerade von diesen leichteren Geschichten viel zu wenig gibt. Jeder will irgendwie Krieg und soziales Elend fotografieren von den Fotografen, die natürlich mit einer ganz anderen Haltung angehen. Die sind keine Blattmacher, sondern die sind an den Geschichten interessiert.
Der Markt ist in den letzten 10 Jahren rauer geworden. Printmedien kämpfen mit sinkenden Auflagen. Warum ein Zeitungsabo bezahlen, wenn Berichterstattung samt Fotos im Internet umsonst zu haben sind? Das ist auch ein Thema im Freundeskreis der Fotografin Franziska Gilli, die mit einem Foto von einer riesigen Demo gegen Sexismus und Gewalt an Frauen in Rom in der Ausstellung vertreten ist. Kaum einer ihrer freien Kollegen könne von der Pressefotografie allein leben.
Was auf jeden Fall fast ein Muss ist, ist, dass man sich abseits der Pressefotografie auch anders betätigt als Fotografin, entweder für Kulturinstitutionen oder Unternehmen arbeitet, weil 90% von meinen Kolleginnen und Kollegen können wahrscheinlich nicht von der Pressefotografie alleine leben. wäre auch viel zu instabil und unberechenbar. Die meisten Jobs kommen 3-4 Tage, manchmal auch nur einen Tag vorher rein. Und ich versuche mich ein bisschen breiter aufzustellen und arbeite auch viel an eigenen Projekten, die ich über Förderungen versuche zu decken.
Gemeinsam mit der Reporterin Barbara Bachmann, die wie sie in Südtirol zu Zeiten Berlusconis aufgewachsen ist, hat Franziska Gili zuletzt das italienische Frauenbild zwischen Showgirl und Mutter Gottes für einen Reportageband fotografiert. Jetzt recherchiert sie zum Männerbild unter Regierungschefin Giorgia Meloni. Mit Aufträgen für Formate, die sich in den letzten Jahren inspiriert durch Social Media entwickelt haben, wie Insta-Reels oder Fotostories, kann sie dabei nicht rechnen.
Da wird meiner Meinung nach noch, wenn man es zum Beispiel mit der New York Times vergleicht, in Deutschland relativ wenig experimentiert, aber das ist auch immer eine Budgetfrage. Und die New York Times hat das Budget und arbeitet vielleicht auch klüger vom Wirtschaftsplan her schon viel länger als andere Medien. Und hier hinken wir sehr hinterher. Also es ist immer eine Frage, wie groß ist das Team, das man beauftragen kann und die Technik und auch, welche Plattform habe ich dafür und erreiche ich damit überhaupt die Leute? Und das ist, glaube ich, nicht von jetzt auf nachher so schnell umsetzbar.
Die wirtschaftliche Situation der Fotografen ist schwierig, sagt Rolf Nobel. Dennoch konnten er und der Trägerverein der GAF gute Arbeiten ausstellen und allein im letzten Jahr 16.000 Besucher anlocken. Jetzt hofft der Galerieleiter, dass die 100 Fotos auf Plakaten in der U-Bahn Hannovers das Interesse weiter stärken.
Unsere Reporterin Agnes Bührig war das aus Niedersachsen. Es gibt Länder, die gibt's gar nicht. Oder besser gesagt, die kommen fast nie vor in den allermeisten Medien. Nur wenn irgendwas Schlimmes passiert oder wenn gewählt wird oder beides gleichzeitig. So wie heute im Tschad in Zentralafrika. Da findet eine Präsidentschaftswahl statt. Aber nach Meinung der Opposition passiert da etwas Schlechtes, weil es keine wirkliche Wahl sei und das Land wohl auch nach der Wahl weiter vom Militär kontrolliert werde. Und das schlägt sich auch nieder in der Art und Weise, wie Journalistinnen und Journalisten in dem Land arbeiten. Die können zwar grundsätzlich berichten, aber es gibt trotzdem Grenzen und Probleme, gerade rund um die Wahlen, berichtet unsere Autorin Susanne Lettenbauer.
Radio Soleil, live auf Sendung in Pala im Südwesten des Tschad. Der Reporter berichtet auf Französisch von den Fakten, wer, wo und warum man dort feiert und tanzt. Auf den ersten Blick ganz unpolitisch, ginge es nicht um Militäreinheiten, die da die Flagge des Tschad hissen. Ortstermine gehören zur täglichen Arbeit von Mapang Nefuka, einem der zwei Festangestellten, plus ein paar Freiwilligen des Kommunalradios der gut 100.000 Einwohner großen Stadt Pala. Wenn ein Auto zur Verfügung steht, fährt er raus in den angrenzenden Nationalpark, wo Dörfer umgesiedelt wurden und die Bewohner zu wenig Wasser haben. Nicht direkt politisch, aber die Themenwahl für seine gut 800.000 Hörerinnen und Hörer blickt genau hin auf die Situation im Tschad.
Ici c'est notre studio. Das
Programm läuft von 16 bis 21 Uhr live aus einem winzigen Gebäude mitten auf einem großen, staubigen Platz, ungeschützt. Daneben ein riesiger Sendemast. Den Generator hat das Team 2020 als Preis für die beste Reportage über Biodiversität gewonnen. Zusätzlich wird eine von Deutschland gesponserte Solaranlage genutzt. Ja, man könne über Politik berichten, sagt Mapang Nefuka. Ja, natürlich kann man Sendungen mit den Politikern machen, die hier vor Ort sind. Viele sind ja in der Hauptstadt, aber die Lokalpolitiker stehen schon zur Verfügung für Gespräche und Sendungen, wenn sie Zeit haben. Politische Berichte seien nicht verboten, betont der Journalist. In den Radios werden Wahlspots der Parteien gesendet, ähnlich wie in Deutschland. Aber natürlich hätten sie schon Drohungen erhalten, meint Sylvain Samwasi, der neue Radiochef, seit der alte hingeworfen hat. Die Pressefreiheit ist hier garantiert und nicht angreifbar. Aber klar, es gibt Übergriffe, aggressive Drohungen, weil jemand eine andere Meinung hat zu einem Interview oder einem Bericht. Da wird schon mal gesagt, das haben sie zum letzten Mal gemacht. Aber auch als der Gouverneur nach seinem Amtsantritt hier auf Sendung war, mussten wir für Sicherheitskräfte sorgen. Nur wenige der staubigen, ungeteerten Straßen weiter sendet Radio Terre Nouvelle, Radio Neue Erde. Ein katholischer Sender, der ebenfalls in einem separaten Gebäude sendet. Im Gegensatz zum rudimentär ausgestatteten Kommunalradio Radio Soleil gibt es hier einen Sitzungsraum, ein großes Studio, Technikräume, ausgestattet mit Kirchengeldern. Die Deutsche Entwicklungshilfe hat ebenfalls technisches Equipment beigesteuert. Die UNESCO ist beteiligt. Man verstehe sich als Inforadio mit Musik, sagt Zirkine Rusumka. Der Mitte 40-Jährige arbeitet bedächtig. Wir haben heute ein Problem, das von der Politik vergessen wird und die uns damit als Journalisten, aber auch als Bevölkerung allein lässt. Die Migration und Flüchtlinge. Rinderherden, die quer durchs Land und über die Grenzen ziehen. Darum kümmere man sich als Radiomacher, sagt Rusumka. Darüber spreche man mit den Menschen auf Sendung, versuche mit ihnen als Radio lokale Lösungen vor Ort zu finden. Die Hauptstadt N'Djamena ist weit weg. Sehr viel restriktiver geht es bei den Grenzradios zum Tschad zu. Im Nachbarland Kamerun ist den Lokalradios politische Berichterstattung per Gesetz verboten, erklärt Vincent Lamadi, der eine Journalismusausbildung in Ghana durchlaufen hat. Für den Programmchef von Radio Fraternité EPI, Brüderlichkeit und Frieden in der Grenzstadt Toboro, eine kreative Herausforderung. Er erreicht gut eine 500.000 Hörerinnen und Hörer. Es gibt Probleme mit der Regierungspolitik, die wir mit der Bevölkerung diskutieren. Aber wir diskutieren nicht generell die Politik selbst. Wir wollen die Probleme mit der Bevölkerung lösen. Unser Ort Toboro liegt direkt im Dreiländereck zum Tschad, zur Zentralafrikanischen Republik und Kamerun. Hier kommen alle Flüchtlinge an. Und die wollen wir mit positiven Informationen empfangen, mit Tipps zum Leben hier, wo man was bekommt, natürlich auch mit viel Musik, um die Leute zu entspannen und zu deeskalieren. Wie wichtig diese Deeskalation ist, wissen die Journalisten der Lokalradios in Pala und die Kollegen auf der anderen Seite der Grenze nur zu gut. Ihr Programm ist bis in die kleinsten Dörfer weit weg von der Stadt zu empfangen und oft die einzige Nachrichtenquelle. In den kommenden Tagen und Wochen werden Sie Ihr Programm entsprechend unpolitisch gestalten.
Susanne Lettenbauer über Medien im Tschad. In dem Land wird heute gewählt. Mit jedem Kasten Bier einen Quadratmeter Regenwald retten. Diese Werbeidee hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, dürfte aber den meisten immer noch bekannt sein, weil diese Kampagne Anfang der 2000er sehr groß gefahren wurde und von Kritikern den einprägsamen Namen Saufen für den Regenwald bekommen hat. Denn die Kritik war, hier geht's vor allem um ein gutes Image, also am Ende ums Geld verdienen und nicht in erster Linie um Umweltschutz. Diese Kritik, die lebt auch Jahre nach dem Regenwaldbier noch weiter, weil es immer noch reichlich Werbung gibt, wo umweltfreundlich draufsteht, aber eher nicht drinsteckt. Unser Redaktionsmitglied Michael Borgers berichtet.
Auch die Kreuzfahrtbranche hat die Zeichen der Zeit erkannt. Einfach nur türkisblaues Meerwasser und Hedonismus war gestern. Noch vor dem Hinweis auf die längste Rutsche auf See geht es um den Antrieb. Man fahre mit LNG, also Flüssigerdgas. Dies sei, so in dieser schon älteren Werbung der MSC World Europa, einer der, Zitat, global umweltfreundlichsten Marinetreibstoffe. In einem ganz neuen TV-Spot setzt das Unternehmen dann noch einen drauf.
Und jetzt die wichtigste Frage. Können Kreuzfahrten jemals klimaneutral werden? Wir glauben, sie können.
Die Fakten sprechen bislang allerdings eine andere Sprache. Kreuzfahrtschiffe gelten als extrem umweltschädlich. Ein Fall von Greenwashing. So nennt man es, wenn eine Marke versucht, ihr Image aufzupolieren mit vorgeblicher Umweltfreundlichkeit. Eine mehr und mehr verbreitete Praxis, stellt Medienwissenschaftler Uwe Krüger fest.
Das ist häufig so, dass klimaschädliche Güter oft mit Motiven beworben werden, die irgendwie grün sind, die naturnahe liegen und so weiter. Also wirklich Hybrid-SUVs, mit denen durch die grüne Landschaft gefahren wird und wo Greifvögel durch die Gegend fliegen. Da wird oft suggeriert, mit diesem Produkt irgendwie trage ich was zum Umweltschutz bei. Also das ist absurd bis irreführend.
Krüger und sein Team haben am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Uni Leipzig fast 10.000 Spots unter die Lupe genommen. Werbung, die in den Jahren 2022 und 2023 in zusammen 5 öffentlich-rechtlichen und privaten TV-Sendern gezeigt wurde, sowie den 20 reichweitenstärksten YouTube-Kanälen in Deutschland. Sie wollten wissen, wie viel CO2 entsteht durch die beworbenen Produkte.
Wir waren mit sehr vielen Produkten konfrontiert, wo die Werbung gemacht wurde, und der Forschungsstand ist uneinheitlich zu den Fußabdrücken.
Autos, Flüge, Kreuzfahrten oder auch Fleisch waren schnell auf der Klimasündenseite zu verbuchen, sagt die Co-Autorin der Studie, Lauri Stürenberg.
Aber bei anderen Sachen ist es nicht so leicht zu sagen. Deswegen haben wir quasi verschiedene Produktkategorien entworfen und dann je nach Produkt geschaut, für wie viel CO2 dieses Produkt verantwortlich ist und ob es nicht auch eine umweltfreundliche Alternative gibt. Und so ist zum Beispiel dann auch die Schokolade in der Klimakiller-Kategorie gelandet, wenn man so will, weil von Anbau bis zur Verpackung da über 4 Kilo CO2 pro Kilo Schokolade anfallen, leider.
In der Werbung wird das natürlich ausgeblendet. Etwa bei Milka, heute in der Hand des US-Konzerns Mondelez International, früher eine schweizerische Marke. Wo in den 80er Jahren noch lilafarbene Kühe fürs gute Gefühl sorgen sollten, pflanzt heute ein Kind ein Stück Schokolade in die Erde und lässt so einen Baum wachsen, aus dem dann wieder Schokoladentafeln sprießen. Wie Krügers Studie im Auftrag der Otto-Brenner-Stiftung feststellt, appellieren fast ein Drittel aller untersuchten Werbespots an ihr Publikum, klimaschädliche Waren und Dienstleistungen zu erwerben bzw. sie zu konsumieren. Dabei sieht er wenig Unterschiede bei Werbung in TV oder im Netz.
Wir haben das sozusagen da nicht weiter differenziert, dass jetzt bestimmte Produkte dort und dort beworben werden, andere dort und dort. Wir wollen einfach anregen, zu hinterfragen, sollte man für bestimmte Produktgruppen oder bestimmte ökologische Fußabdrücke überhaupt noch Werbung machen dürfen.
Um den Blick dahingehend zu weiten, habe man im Vorfeld unter anderem geschaut, in welchen Ländern es beispielsweise Werbeverbote gäbe, ergänzt Co-Autorin Lauri Stürenberg.
Und wie diese Verbote dort gewirkt haben, also Werbeverbote zum Beispiel für Tabak oder Süßigkeiten.
Und diese Länder gibt es, Spanien, Kanada oder Norwegen etwa. Deutschland tut sich da schwerer. Das zeigt nicht zuletzt die Debatte um den Vorstoß von Bundesernährungsminister Cem Özdemir, der Werbung für ungesunde Lebensmittel verbieten will.
Und was dann wohl erst los wäre, wenn jemand Wichtiges in der Politik ein Werbeverbot fordern würde für alle klimaschädlichen Produkte. Dass für die breit geworben wird aktuell, das hat Michael Borgers berichtet. Damit war es das für heute mit Medias Res. An dieser Stelle noch der Hinweis auf unseren Medienpodcast nach Redaktionsschluss. In der aktuellen Folge geht es um journalistische Quellen und den Wunsch, den Hörerinnen und Zuschauern solche Primärquellen, also Studien, Statistiken und so weiter, die zu einem bestimmten Thema gut passen, diese Primärquellen besser zugänglich zu machen. Den Podcast, den finden Sie zum Beispiel in der DLF Audiothek App. Nach den 16 Uhr Nachrichten hören Sie den Büchermarkt, unter anderem mit einem Buch über Freundschaft auf dem Dorf, mit einer Coming-of-Age-Geschichte aus Belgien. Ich bin Christoph Sterz und ich wünsche Ihnen noch einen guten Montag.